So, guten Abend. Wenn ich vielleicht nicht deutlich genug spreche, macht ein Handzeichen. Vielleicht so, heißt langsamer vielleicht. Oder ruft einfach aus, wenn ich was Falsches sage und es undeutlich ist oder unklar ist. Ich werde mich bemühen, gut zu reden. Meine Aufgabe heute Abend ist es, über den Heiligen Geist im Alten Testament zu reden. Das werde ich machen. Aber man sollte nicht dabei denken, dass indem ich mich nur auf die erste Hälfte der Bibel einschränke, dass der Horizont, innerhalb wir uns heute Abend bewegen werden, genauso eingeschränkt ist. Ganz im Gegenteil, das, womit sich das Alte Testament befasst, ist so umfangreich wie überhaupt denkbar und der Geist Gottes befindet sich bei jeder Etappe in dieser Geschichte. Der ist, wie jeder weiß, ganz am Anfang, vor Anfang der Geschichte. Und er ist auch ganz am Ende der Geschichte, als Gott eine neue Welt schafft. Und nicht nur umrahmt der Geist Gottes die ganze Geschichte, sondern der ist bei jedem Schritt auch durch die Geschichte hindurch aktiv präsent, wirksam dabei. Also das ist ein Thema, was überall eigentlich im Alten Testament zu finden ist. Und dadurch entsteht mein erstes Problem, welche Texte soll ich jetzt auslegen oder auf welche Texte sollten wir uns beziehen, um über dieses Thema zu reden. Theoretisch ist eigentlich alles relevant und so wie wir später sehen werden, der Geist Gottes muss nicht namentlich genannt werden, um aktiv und präsent zu sein. Ich habe mich einfach praktisch entschieden, mich nur auf diejenigen Texte zu konzentrieren, wo der Geist Gottes ausdrücklich erwähnt wird. Ihr werdet auch dabei vielleicht merken, das ist, wie Klaus gestern gesagt hat, so wie im Neuen Testament, auch im Alten Testament, ein breites Bedeutungsspektrum gibt für das Wort Geist im Alten Testament. Ich werde auf der einen Seite versuchen, jeden Text für sich stehen zu lassen und seine Eigenschaften, in seiner Eigenheit wahrzunehmen und zu beschreiben. Aber ich werde auch dann versuchen, während wir so diese Texte durchschreiten, zusammenfassend meine eigene Interpretation der Einheit zwischen der Vielfalt, hinter der Vielfalt der Texte darzustellen. Also die Frage zu stellen, wie hängt das alles zusammen? Wie gesagt, der Geist ist ein vielfältiges Thema. Zuerst zum Überblick. Wir werden hauptsächlich drei Themenbereiche heute Abend betrachten. Übrigens, am Ende wird es Zeit geben für Fragen. Also wenn ihr eine Frage habt, bitte fühlt euch frei, alles zu fragen. Keine Fragen sind doof. Wir sind alle Lernende. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, werde ich ganz offen und ehrlich sagen, keine Ahnung. Ja, also fünf Themenbereiche. Der Geist als Schöpfer. Und das wird dann unterteilt in drei Bereichen. Der Geist als Schöpfer von allem, der Geist als Erhalter von allem und dann besonders will ich auf die Beziehung zwischen dem Geist Gottes und dem Menschen eingehen. Teil 2, der ermächtigende Geist. Der Geist schafft nicht nur Leben, sondern er befähigt zum Leben, sowohl Einzelne als auch ganze Gemeinschaften. Teil 3 ist der prophetische Geist. Da gibt es überraschend wenig, wo der Geist erwähnt wird. Also so gut wie gar nicht. Aber darauf werde ich später tiefer eingehen. 4, der salbende Geist. Was heißt das, dass Gott salbt? Sowohl wortwörtlich als Ritual als auch metaphorisch. Und dann zum Schluss der kommende Geist. Der Geist, der in die Zukunft kommen wird, um alles zu erneuern. Und dabei werden wir einen Bogen schlagen oder eine Brücke schlagen zum Anfang. Schöpfung, Neuschöpfung. Und dieses Zusammenhang zwischen Anfang und Ende ist meines Erachtens schon im ersten Kapitel der Bibel enthalten. Und dahin gehen wir jetzt. Ganz am Anfang. Am Anfang schuf Gott. Kann ich so stehen? Könnt ihr mich hören? Ich bewege mich gerne. So. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Vielleicht sind uns diese Verse vertraut. Vielleicht haben wir sie sehr oft gehört. Aber ich finde, dass das, was da steht, sehr eigenartig ist. Überraschend sogar, wenn man einfach sich Zeit nimmt zu besinnen, was ist da geschehen eigentlich da am Anfang? Der erste Vers ist ein Zusammenfassen des Ganzen, würde ich sagen. Es fasst zusammen, was Gott macht. Er schuf Himmel, Erde, das ist eine biblische Redewendung für alles. Und dann geht's los. Aber das, was zuerst beschrieben wird, ist ein Zustand. Und es ist ein negativer Zustand. Das ist nichts Schönes. Wust und leer. Tohu wa wohu, oder wir Deutschen sagen Tohu wa bohu, oder? Tohu, also hier, also eigentlich richtig übersetzt mit Wust, bezeichnet zum Beispiel eine Wüste, wo Leben nicht möglich ist. Oder eine Stadt, die von Feinden verwüstet wurde und nicht mehr lebensfähig ist. Finsternis ist auch nicht gut. Ohne Finsternis gedeiht kein Leben, man kann nichts sehen. Und das ist jetzt der Zustand, der am Anfang ist. Und innerhalb dessen dieses Geist Gottes schwebt. Was heißt es jetzt, dass der Geist Gottes in diesem lebenswidrigen Zustand schwebt? Die Ausleger streiten darüber, was das heißt. Es ist in der ganzen Bibel einzigartig, kommt nicht wieder vor, dass der Geist Gottes schwebt. Aber eine Auslegung, die ich interessant finde, ist, dass hier eine Anspielung gemacht wird auf einen Adler, der schwebt in der Luft überhalb seiner eigenen Küken? Nee, wer sind die? Babyvögel, Babyadler, ne? Und sie ermutigt und versucht, die beizubringen, zu fliegen. Dieser Begriff, dieses Bild kommt in 5. Buch Mose vor und beschreibt das Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und die Idee ist, es ist so, als ob der Geist Gottes hier einsatzbereit dargestellt wird, wartend, und er wird gleich loslegen, um aus diesem Nichts Leben hervorzurufen. Also das heißt, er ist kurz davor, jetzt einzugreifen, so eine Auslegung, um jetzt schrittweise durch diese Abfolge von Tagen eine Welt zu schaffen, die das Gegenteil ist von dem, was man hier am Anfang sieht. Ein Leben, eine Welt, das lebensfähig ist, das volle Leben ist. Eine Welt, wo die mündet, und der Höhepunkt dieser Schöpfungsprozess ist nicht der sechste Tag, die Erschöpfung des Menschen, sondern der siebte Tag, wo Gott sich ruht und genießt alles, was er geschaffen hat. Und alles war sehr, sehr gut. Das ist der Endpunkt des Prozesses, und der Geist steht am Anfang und er ist dabei, um das zustande zu bringen. Das ist der Geist Gottes. Der Geist, der eine Welt schafft, die heil ist und schön. Das ist wichtig zu merken. Das, was am Ende von Kapitel 1 in Genesis geschaffen wird, ist nicht die Welt, die wir sie jetzt erleben. Es ist die Welt, wie sie sein sollte, nach Gottes Absichten. Alle Tiere sind Vegetarier in Kapitel 1. Es gibt keinen Tod. Es ist eine Welt, die verloren gegangen ist in Kapitel 2 durch den Sündenfall. Also das ist die Ideale, die Gott sich vorstellt. Und das meinte ich am Anfang, als ich gesagt habe, Anfang und Ende sind im Kapitel 1 inbegriffen. Am Ende der Geschichte wird Gott eine neue Welt schaffen. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja. Und da kehrt diese Bilder zurück, nicht hier, was da auf dem Bild steht, sondern diese heile Welt zum Beispiel, wo der Löwe und der Lamm zusammenleben. Also die Tiere unter sich werden sich nicht mehr fressen, die Menschen werden nicht mehr böse sein. Das kommt zurück am Ende, und das ist der Rahmen der ganzen Geschichte. Und der Geist ist da am Anfang und auch am Ende. Als jemand, der dabei ist, das ins Zustande zu bringen. Also ist auch wichtig, ich will es betonen, diese Welt ist eine lebensfähige Welt, eine lebensvolle Welt, und es scheint eine Eigenschaft des Geistes zu sein. Er schafft Leben und erhält Leben und bringt Leben zustande. Das ist für mich so vielleicht eine rote Faden durch diese Bibel, und ich werde es versuchen aufzuzeigen. Das ist meine eigene These. Ihr könnt das in Frage stellen, wenn ihr wollt, nach am Ende. Noch eine exegetische Auslegungsfrage ist hier zu erwähnen. Was ist das Verhältnis zwischen dem Geist Gottes und dem Reden Gottes? Also eigentlich taucht der Geist nicht wieder auf in Kapitel 1. Das ist das Eigenartige. Der schwebt hier, aber der wird nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen, was erwähnt wird, ist das Sprechen Gottes. Und er sprach, es werde Licht. Und er sprach, es scheide sich der Wasser oberhalb des Himmels, des Firmaments von dem Wasser unterhalb und so weiter und so fort. Es gibt auch dann eine Auslegung, die ich interessant finde. Es ist in der Bibel belegt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Reden und Atmen. Und das lesen wir zum Beispiel in Psalm 33, der auch die Schöpfung beschreibt. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Das Wort für Hauch ist dasselbe Wort für Geist. Geist auf Hebräisch, Ruach, kann übersetzt werden mit Odem, Geist, Wind, Lebensodem manchmal, je nachdem. Also hier sehen wir zumindest, dass nach der Vorstellung der Bibel, die gehören eng zusammen. Und das heißt dann, dass Gott durch Wort und Geist schafft. Und der Geist Gottes, aus Wind, aus irgendetwas Fließendes, Bewegendes, Lebendiges, dabei ist mit seinem erschaffenden Wort, was die Welt zustande bringt. Aber Gottes Geist ist nicht nur da am Anfang der Schöpfung, sondern er ist auch ständig dabei. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott des Deismus, heißt das, oder? Deism. Sag mal so, Deismus. Das ist eine Lehre, die sagt, dass es einen Gott gibt, der hat die Welt geschaffen und dann wie eine Uhr aufgedreht und dann losgelassen und die Welt funktioniert für sich allein und Gott braucht nicht einzugreifen. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der ständig eingreift, um alles am Leben zu halten, zu erhalten. Ein kurzer Text als Beispiel dafür ist in Hiob. Wenn es Gottes Intention wäre und er seinen Geist und Odem, zwei Worte bezeichnen dasselbe Sachverhalt, Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Also wir sind, und nicht nur uns, sondern alles Fleisch, das sind auch die Tiere, sind nur Leben, solange Gott entscheidet, seinen Geist in uns zu lassen. Und das ist eine ständige Entscheidung. Wir uns wegnehmen und dann sterben wir. Wir werden wieder zum Staub. Wir werden wieder nur zum Fleisch. Fleisch ohne Geist ist tot. Das wird noch umfangreicher dargestellt im Psalm 104. Erstens, dieser Psalm beschreibt, es wird aufgelistet, die Wunder der Schöpfung. Und der Psalmist guckt sich das alles an und sagt, boah, Wahnsinn, wie groß und wie wunderbar alles funktioniert. Und es ist schön. Und dann mundet diese Beschreibung in ein Lob aus. Ein Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie aller Weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Und nach dieses Lob fährt er fort und beschreibt, wie Gott in seiner Schöpfung tätig ist, um das alles am Leben zu halten. Es warten auf alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde. Also ein Text, das zeigt, dass Gottes Geist immer dabei sein muss, dass das Leben weitergeht. Also, Zusammenfassung, der Geist Gottes ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter. Jetzt wollen wir noch einen Schritt genauer schauen. Wir haben mit dem Universum angefangen, dann die Tiere in der Welt. Jetzt gucken wir uns nur die Menschen an. Der Mensch ist auf der einen Seite nach der Bibel wie ein Tier. Und auf der anderen Seite irgendwie besonders. Das sehen wir zum Beispiel in diesem Text. Oh nein, tut mir leid. Ah genau, da ist es. Also jetzt ist die Beschreibung der Erschaffung des Menschen nach Kapitel 2. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde, vom Acker, und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das haben wir gerade eben in anderem Zusammenhang gesehen. Das heißt, zuerst wie ein Töpfer, Gott formt uns aus der Erde. Das heißt, wesensmäßig bin ich eins mit dieser Welt. Ich bin aus demselben Stoff gemacht. Aber dann kommt Gott dazu und bläst seinen Odem in den Menschen ein und dadurch wird er lebendig. Das Gemeinsame, was der Mensch mit den Tieren hat, ist, dass es Odem des Lebens in ihm gibt. Das ist nicht nur etwas, was Menschen haben, sondern nach der Bibel haben alle Tiere dieses Lebens Odem. Das wird ausdrücklich gesagt in Kapitel 1 von Genesis. Und dass er ein lebendes Wesen, lebendiges Wesen ist, ist auch etwas, was nicht nur Menschen haben, sondern alle Tiere. Also gewissermaßen, das ist nicht nur besonders menschlich, sondern es bezieht sich auf alle Menschen, auf alle lebendige Tiere. Das Besondere aber ist die Art und Weise, wie Gott dorthin tritt und Leben in den Nasen des Menschen einbläst. Also es wird nur von Menschen gesagt, dass Gott ihn persönlich formt, zu ihm hingeht und dann in seinem in seine Nase hineinbläst sein Leben. Und das drückt eine gewisse Innigkeit und Intimität aus zwischen Gott und diesem Geschöpf, der wie ein Tier ist, aber dann doch rausgehoben ist und doch anders ist. Sodass der Mensch eine herausragende Rolle zu haben scheint durch dieses Odem Gottes. Dieses Thema kommt auch in anderen Texten vor. Solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase. Hier wird ausdrücklich gesagt, das, was in mir ist, ist der Hauch von Gott. Dadurch lebe ich. Oder noch ein Text. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Dieses Geist Gottes dann macht mich nicht nur lebendig, sondern sie hilft mir, verständig zu werden. Zu sein. Also es heißt, ich werde ausgestattet auf eine besondere Art und Weise. Es ist ein Thema, was nochmal vorkommen wird. So viel zum Geist Gottes und dem Menschen. Es gibt noch einen Text, den man hier erwähnen soll. Und das ist die Tatsache, dass dann das Leben des Menschen an eine Grenze gesetzt wird. Wie gesagt, in Kapitel 3 lesen wir letztendlich über den Sündenfall und die Vertreibung des Menschen aus diesem Paradies und der Fluch auf alles. Und dann gibt es in Kapitel 6 von Genesis eine sehr eigenartige Geschichte. Und ich werde nicht versuchen, diese Geschichte auszulegen. Die ist schwierig. Es handelt von Engeln, die menschliche Frauen zu sich nehmen und Kinder mit ihnen zeugen. Aber daraufhin, also es scheint von einer Grenzüberschreitung zu handeln. Aber im Zusammenhang dieser zunehmende Sündhaftigkeit der Welt, diese Verfalle, es ist ein zunehmender Prozess, es wird immer schlimmer, als die Geschichte sich entfaltet, sagt Gott irgendwann, so, der Mensch darf nicht wie immer leben. Und es wird so ausgedruckt, der Geist, gehe ich jetzt hochwärts? Nein. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Da sehen wir dann, dass der Mensch sterben muss, was wir alle wissen. Aber hier wird es zusammengehalten mit diesem Geist Gottes, mein Geist, was den Menschen lebendig macht. Und scheinbar sind es alle Menschen, nicht nur Christen oder so. Und so etwas Ähnliches haben wir schon in Psalm 104 gelesen. Das brauchen wir jetzt nicht wieder zu lesen. Gott nimmt sein Odem weg, dann sterben alle. Am allerklarsten wird das gesagt in Prediger 12,7, den ich leider vergessen habe. Abzubilden. Ich lese es einfach vor. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. So viel für den Geist Gottes und den Menschen. Der Geist Gottes schafft Leben, erhält dem Leben und ist Bedingung für die Möglichkeit menschlichen Lebens. Ohne es können auch wir nicht leben. Und es macht uns zu das, was wir sind. Damit komme ich jetzt zu meinem nächsten Thema heute Abend. Ich wiederhole mich jetzt. Der Geist schafft nicht nur Leben, sondern er befähigt zum Leben. Und hier kommen wir zu anderen Texten, die von dem Geist Gottes im Menschen reden, die eine andere Dimension oder Aspekt scheinen zu beleuchten. Es ist nicht der Geist Gottes, der einfach in den Menschen drin ist, sondern dazu kommt und was ändert. Interessanterweise, und das finde ich schön, weil ich Kunst mag, die erste Erwähnung in der ganzen Bibel von einem Menschen, der vom Geist Gottes erfüllt ist, heißt, kennt ihr den Namen? Ah, sehr schön, wer war das? Beeindruckt, wow, ja, klar. Und genau, lesen wir einfach diese Geschichte mit allen Details, weil es um Kunst handelt und wir sollen die Vielfalt jetzt im Auge haben. Und dann sage ich ein paar Worte dazu. Ach. So, das erste Mal. Und Mose sprach zu den Israeliten. Also es handelt sich jetzt von einem ganz konkreten Moment in Geschichte Israel. Sie sind befreit worden von der Gefangenschaft unter Pharao, einen lebenswidrigen Zustand. Gott verheißt ihnen, dass sie jetzt in das gelobte Land kommen werden in der Zukunft. Das heißt ein lebensvoller Zustand. Und in der Zwischenzeit muss Gott eine Beziehung zu diesem Volk aufbauen, Regelungen offenbaren, damit sie wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Und dann Gott nimmt Wohnung ein mit diesem Volk. Er zieht ein mit diesem Volk in einem Heiligtum. So, es ist auch zum ersten Mal in der Geschichte, dass Gott runterkommt und lebt mitten in seinem Volk und sie um ihn drumherum. Und er ist die Quelle ihres Lebens. Und er hat dafür ein Haus, ein Heiligtum. Und dieses Haus sollte dementsprechend schön beschmückt werden. So lesen wir. Und Mose sprach zu den Israeliten: Seht, der Herr hat mit Namen berufen den Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk, kunstreich zu arbeiten in Gold und Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und er hat ihm auch die Gabe zu unterweisen ins Herz gegeben. Das ist schön, das muss auch weitergegeben werden. Ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan. Er hat ihr Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen alle Arbeiten des Goldschmieds und des Kunstwerkes und des Buntwerkes mit blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand und des Webes, dass sie jedes Werk ausführen und kunstreiche Entwürfe ersinnen können. So sollen denn Arbeiten, Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn. Also es spricht gewissermaßen für sich, also ich brauche nicht mehr dazu zu sagen, die werden ausgestattet mit dieser Fähigkeit. Man könnte aber die Frage stellen, was hat diese Funktion des Geistes mit der Funktion zu tun, die wir gerade eben gesehen haben, als Schöpfer von allem und Erhalter von allem? Gibt es einen inneren Zusammenhang? Ich behaupte ja. Und meine These ist so, der Geist ist da, um Leben zu schaffen und zu erhalten, aber Leben im vollen Sinne des Wortes. Leben ist nicht nur, mein Herz tickt und ich bin am Leben, sondern in der Bibel ist es was ganz Heiliges. Und es hat eine soziale Dimension, es hat eine religiöse Dimension, es hat eine ästhetische Dimension, es ist umfassend. Man kann sagen zum Beispiel, jemand ist lebend, aber der ist eigentlich tot. Die Bibel, wenn Gott Leben verspricht, spricht er Leben in der Fülle. Und was wir hier haben zum Beispiel, ist ein Gebot Gottes, dass das Volk Israel Gott selbst in ihre Mitte aufnehmen sollen. Und diese ganzen Anweisungen, wie sie sein Zelt sozusagen gestalten sollen, dienen dazu, dieses Zelt sachgemäß oder entsprechend zu gestalten für Gott, der als Quelle des Lebens des Volkes unter ihnen sein soll. In anderen Worten, der Geist Gottes, wie heißt das hier? Genau, er schafft nicht nur Leben, sondern er schafft Lebensraum. Er befähigt Menschen, etwas zu tun, das dazu führt, dass das soziale Leben, dass das Leben des Volkes näher an dem kommt, was Gott sich vorgestellt hat am Anfang. Also eine heile, gesunde Gesellschaft. Zum Beispiel, der Geist kann zum Gerechtigkeit befähigen. Eine Gesellschaft ohne Gerechtigkeit ist keine gesunde, funktionierende Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die nicht lebt im vollen Sinne des Wortes. Deshalb werden Menschen begabt, und das werden wir gleich lesen, die Richter, begabt, um Gerechtigkeit herbeizuführen, zum Beispiel. Und hier ist auch ein anderer Aspekt dieses Dimensions. Menschen werden vom Geist Gottes befähigt, um etwas zu bewirken, eine Aufgabe zu erfüllen, die dazu führt, dass das Volk etwas wird, was es sein soll, um als ein lebendiges Volk zu sein. Und noch ein Beispiel. Also die Richter, wie gesagt. Die Richter, das ist ein eigenartiges, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es ein Amt ist. Das ist eine Gruppe von Menschen einfach, die entstanden sind in einem ganz konkreten Punkt der Geschichte Israels. Gott hat unter Josua das Volk Israel in das Land Kanaan hineingebracht und Josua war ein gottesfürchtiger Mann und Israel in diese Periode seines Lebens wird in der Bibel sehr positiv dargestellt. Es war ein Volk, das an Gott geglaubt hat, gehorsam war, zusammengearbeitet hat und aus diesem Grund haben sie viel Erfolg erlebt. Am Ende des Buches Josua stirbt Josua und dann kommt eine neue Generation. Diese neue Generation wird in dem Richterbuch beschrieben und in dieser Generation ist das Gegenteil. Sie wenden sich von Gott ab, sie arbeiten nicht mehr zusammen und aus diesem Grund erleben sie Misserfolg. Sie schaffen es doch nicht, das Land vollkommen einzunehmen. Und durch ihre Sünde werden sie ständig von Gott bestraft, indem er sie ständig in die Hand ihrer Feinde gibt. Und es geschieht sehr zyklenmäßig. Es ist sehr, sehr schematisch dargestellt, wenn man das Richterbuch durchliest. Und das, was passiert, wenn das Volk in der Hand seiner Feinde gefallen ist? Die schreien zum Gott, hilf uns, sie tun Buße. Dann Gott reagiert darauf, indem er Menschen aussucht, sein Geist ist charismatisch, kommt herab auf gewisse Menschen, die in keinem Zusammenhang zueinander stehen. Es ist kein Amt, das weitergegeben wird. Es ist kein Amt, das geerbt wird, sondern einzelne Menschen werden auf einmal befähigt mit dem Geist Gottes, um die Situation zu wenden. Erstens, um Israel zu retten von ihren Feinden und zweitens dann, um Israel zu richten. Und richten heißt nicht im Sinne von, ich sitze hier und spreche Urteile aus, nicht unbedingt nur das, sondern dafür zu sorgen, dass alles funktioniert und alles richtig ist. Das ist so die Grundbedeutung. Mit anderen Worten, so nach meiner These, Israel zu dem zu machen, was sie sein soll, damit sie richtig leben kann. Und das ist ganz ausdrücklich eine Begabung des Geistes. Hier ein paar Texte, zum Beispiel Othniel. Und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf und er hatte Erfolg dabei. Nächster Text. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, so nach der Luther-Übersetzung, wortwörtlich steht, der Geist des Herrn zog Gideon an wie ein Gewand. Und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiezriter auf, ihm zu folgen. Und wenn man die Geschichte kennt, sieht man auch da, dass Gideon große Erfolge hatte, die auf wunderbare Art und Weise eingetreten sind. Oder noch ein Beispiel, Jephtha. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha und er zog gegen die Ammoniter. Interessant aber in diesem Zusammenhang, und hier könnte man eine Verknüpfung schaffen mit dem Vortrag von gestern Abend, der Geist Gottes, der diese Gaben verleiht, ist letztendlich, und das ist interessant, die werden in die Macht quasi auch des Menschen, der diese Gabe hat, übergeben. Das heißt, dieser Geist Gottes kann missbraucht werden. Das war Thema gestern, als wir über den Korintherbrief geredet haben. Paulus hat sich darüber aufgeregt, dass die Korinther tatsächlich viele Geistesgaben hatten, aber schlecht damit umgegangen sind. Und da sieht man, es ist durchaus möglich, Gottes Gaben zu missbrauchen. Und es gibt dieses Thema gibt es auch im Neuen Testament. Ein Beispiel dafür ist Samson. Samson oder Simson? Simson, ist das? Ah ja, okay. Ja, hier ein paar Texte. Und der Knabe, ich habe es eigentlich geschrieben, tut mir leid. Und der Knabe Simson wuchs heran und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans. Und noch ein Text. Und der Geist des Herrn geriet über Simson. Kommt das zurück? Ich lese hier weiter. Und er zerriss den Löwen, wie man ein Bücklein zerriss. Also der bekommt diese übermenschliche Kraft bekommen. Noch ein Text. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er ging hinab nach... Text Nummer 3. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er ging hinab nach Aschkelon und er schlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewände und gab Feuerkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Sohn entbrannte und er ging hinauf in seines Vaters Hauses. Er wird immer gewalttätiger und es nimmt Übermaße an. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzten. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und wenn man, ich werde nicht auf die Details gehen, aber wenn man diese Geschichte kennt, Simson ist ein ambivalente Gestalt, der viele Fehler gemacht hat und zu viele Leute umgebracht hat, eine fremde Frau geheiratet hat und letztendlich mit seinem Leben dafür büßen musste. Einen ähnlichen Fall gibt es mit Saul, der erste König Israels. Saul ist quasi der erste König und damit löst er diese Richter ab. Ein König unterscheidet sich von einem Richter zum Beispiel darin, dass es tatsächlich ein Amt. Dieses Amt kann weitergegeben und jeder Sohn oder älteste Sohn oder wer auch immer darf dieses Amt annehmen. Ja, und dafür werden die Könige gesalbt mit Öl. Und der Prophet Samuel salbt Saul und dann sagt er als Zeichen dafür, warte mal. Also als Zeichen dafür, dass du tatsächlich von Gott ausgewählt bist, um König zu sein, wird dies geschehen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Das ist eine eigenartige Vorstellung. Also das verliert die Kontrolle, wie vielleicht bei einem charismatischen Gottesdienst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Und dann saubt Samuel Saul und das tritt dann ein. Und als Saul sich warnt, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihnen ein Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Mehr brauchen wir nicht zu lesen. Also, auch wenn es fremd scheint, er bekommt diesen Geist, ist befähigt von Gott. Hier hat es eine sehr ekstatische Dimension. Und dann lesen wir weiter zum Beispiel, dass dieser Geist ihn befähigt, um gegen die Feinde Israels zu kämpfen zum Beispiel. Aber wer die Geschichte kennt, Saul versündigt sich gegen Gott, wendet sich von ihm ab und Gott straft ihn damit, indem er erstens sagt, du wirst den Königtum verlieren, aber indem er auch den Geist von ihm wegnimmt. Ich habe Texte hier rausgelassen, tut mir leid. Zum Beispiel lesen wir in 1. Samuel 16, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und eine der Auswirkungen dieses Geistes kann man hier lesen. Der böse Geist kommt von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Haus und er wird verrückt. Also, das ist ein ähnliches Beispiel vielleicht wie Simson, wie man einen Geist haben kann, aber auch dann bei Simson zumindest, bei Saul verlieren kann. So, wir haben jetzt zwei Beispiele gesehen von Menschen, die vom Geist Gottes befähigt werden, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Drei Beispiele. Menschen, die Künstler werden, um das Heiligtum zu beschmücken, die Richter, die befähigt werden, Israel zu retten und richtig zu führen, und die Könige, die auch so gesalbt wurden, dass sie eigentlich das Volk auch richtig führen sollten. Wir werden später mehr über die Könige sagen, vor allem in Bezug auf die Frage der Salbung. Noch ein Stand, Menschenstand, könnte man sagen, sind die Propheten. Und vor allem als Christen würden wir erwarten, dass gerade wenn man über den Heiligen Geist im Alten Testament reden will, würde man zuerst an die Propheten denken. Sind es nicht die Propheten, die vom Heiligen Geist paradigmatisch erfüllt sind, um Botschaften von Gott zu reden? Es steht ausdrücklich so im Neuen Testament. Es ist aber interessant zu sehen, dass das Wort Geist Gottes, vor allem in Bezug auf den Auftrag und Befähigung der Propheten, so gut wie gar nicht vorkommt im ganzen Alten Testament. Man könnte ein paar Beispiele nennen, aber die sind fragwürdig. Das ist aber trotzdem kein Problem. Ich will es trotzdem erwähnen, weil das ist ein Zeichen dafür, dass der Geist trotzdem am Werke sein kann, ohne dass er namentlich erwähnt wird. So, zum Beispiel. Nach der exilischen Zeit, der Volkführer Nehemia betet zu Gott in einem großen Bußgebet und er beschreibt alles in diesem Gebet zu Gott, was sein Volk jetzt erlebt haben als Strafe von Gott, weil sie sich gegen die Propheten gesetzt haben und nicht gehorsam waren. Und er sagt, und du, damit meinte Gott, hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warnte sie durch deinen Geist in deinen Propheten. Aber sie nahm es nicht zu Ohren. Also hier sehen wir, dass für Nehemia der Geist Gottes war in den Propheten und der Geist Gottes ist die Macht, innerhalb dessen die Propheten geredet haben. Und noch ein Beispiel, der Prophet Zacharia redet vom, noch einmal, kannst du noch mal einschauen? Nee, habe ich es auch ausgelassen, okay. Er redet vom Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Also da ist tatsächlich diese Vorstellung, dass das, was die Propheten damals gemacht haben, haben sie gemacht wegen des Geistes. Das ist nur interessant, weil wenn man die Propheten liest, Jesaja, Hesekiel, Jeremia, die 12 kleinen Propheten, der Geist Gottes wird niemals in Anspruch genommen. Sie sagen niemals, ich bin vom Geist Gottes erfüllt worden. Stattdessen, was sie sagen, ist, das Wort des Herrn geschah mir, zum Beispiel. Eine Ausnahme könnte vielleicht Hesekiel sein, der davon redet, dass der Geist ihn quasi transportiert zu verschiedenen Stellen. Aber ich weiß nicht, ob es da in Verbindung gebracht wird mit seiner Gabe als Prophet. Also, diese Texte sagen, der Heilige Geist ist dabei. Der Heilige Geist aber wird nicht namentlich erwähnt. Es ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass der Heilige Geist am Wirken sein kann, ohne dass er namentlich erwähnt wird. Ein anderes Beispiel ist Mose. Mose war ein Führer des Volkes. Aber trotzdem, es wird nie gesagt, dass er eine besondere Salbung von Gott bekommen hat. Es wird nie gesagt, während einer ganzen Tätigkeit zumindest, ich weiß das nie, aber zum Großen, ich fange anders an. Ganz am Ende seiner Tätigkeit, also am nahen Ende seiner Tätigkeit, wird gesagt, dass er tatsächlich den Geist Gottes hat. Hier. Ach, meine Güte, ist mein Daumen zu groß? Oder? Vielleicht soll ich meinen kleinen Finger benutzen. Ja? Ja, ah, so ist das, ja, okay. Mose, fangen wir anders an, fangen wir mit dem Text an. Ganz am Ende, towards the end, gegen Ende seiner Tätigkeit als Führer des Volkes, wird seine Aufgabe ihn zur Last. Er sagt, Gott, das ist echt anstrengend, dieses Volk ist anstrengend, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe. Und Gott sagt, okay, Lösung ist folgende. Der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, das auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Also scheinbar hat Mose einen Geist, der ihm befähigt, diese Aufgabe zu erfüllen. Und Gott wird davon nehmen und diesen Geist anderen geben, damit sie das auch machen können, um ihnen zu helfen. Das aber setzt voraus, dass dieser Geist schon immer da war. Also Exodus, Numeri und nachher. Levitikus ist vorher und Numeri. In dieser ganzen Geschichte aber wird der Geist nicht erwähnt. Aber er war dabei. Also man könnte zum Beispiel, wenn man sich fragen wollte, was heißt geistliche Führerschaft, was heißt es, ein Volk zu führen im Kraft des Geistes, die Geschichte Mose anschauen. Also ein Beispiel dafür, auch wenn der Geist nicht ausdrücklich erwähnt wird, weil er hinter der Bühne sozusagen am Wirken ist. Das habe ich auch ganz am Anfang sagen wollen. Der Geist ist eigentlich theoretisch überall am Weg im Alten Testament. Er wird aber nicht überall ausdrücklich erwähnt. So, kommen wir zu unserem vorletzten Thema. Die Könige und Salben. Was heißt das? Gibt es Fragen? Ist alles soweit klar? Ja? Okay. Wie? Das ist weg. Ich weiß nicht, ob ich klar rede. Also wenn es das nicht klar ist, ja, vielleicht ist es die Gelegenheit, jetzt eine Frage zu stellen. Okay. Ja?
Es ist ein bisschen merkwürdig, oder man weiß von Gott.
Ja.
Das war genau, wo ich
Martin Luther hat gesagt, selbst der Teufel ist Gottes Teufel. Also Gott hat alles geschaffen, das heißt, er muss auch die bösen Geister geschaffen haben. Also böse muss nicht unbedingt, ich weiß, also böse, also Hebräisch, Ra'ah, es kann einfach schädlich heißen, oder ich muss nicht unbedingt böse im Sinne von teuflisch. Also Gott hat einen bösen Geist geschickt, das heißt, einen Geist geschickt, der ihn schädigt. Aber dieses kommt immer wieder vor in der Bibel. Es ist nicht. Ja, Gott ist der Auftraggeber und der böse Geist macht das, was Gott sagt. Ja, der Engel des Todes zieht durch das Land und tötet Leute. Und, ja, das kommt auch vor, ja. Ja. Es ist aber dahinter steht vielleicht eine tiefe theologische Problematik, nämlich wie ist ein guter Gott für Böses zuständig? Also wir sind keine Dualisten. Was heißt, wir glauben nicht, dass es einen guten Gott gibt und einen bösen Gott gibt, sondern es gibt nur einen Gott, der letztendlich für alles zuständig ist. Und dann kommt die Frage, woher kommt das Böse? Und diese Frage wird nicht geantwortet, glaube ich, in der Bibel. Und die Bibel, das soll man auch klar machen, was für ein Text die Bibel ist. Die Bibel ist keine Dogmatik. Die Bibel ist kein Versuch oder selbst von Gott inspirierter Versuch, die absolute Wahrheit klar, begrifflich, systematisch und abschließend darzustellen. Sondern sie ist deutlich komplexer, die besteht aus verschiedenen Zeugnissen, aus verschiedenen Seiten, die der eine Gott aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen. Mit Bildern, mit Geschichten. Und die haben in der Regel oft eine Funktion in Bezug auf darauf, was Gott von uns verlangt als Volk, wie wir leben sollen, wie wir mit umgehen sollen. Und es werden nicht immer alle Fragen beantwortet, die man Gott stellen könnte. Und oft dann bei solchen Fragen wird eine Geschichte erzählt, die wir einfach hinnehmen müssen. Um dahinter zu fragen, das ist schwierig. Auch in Hiob zum Beispiel, der Teufel, Satan, ist ein Engel Gottes. Der taucht auf und wird eingeladen in seinen Hof und will dann den Hiob kaputt machen, um ihn zu prüfen. Und Gott sagt, okay, bis an gewisse Grenze. Auch Jesus. Jesus sagt zum Petrus, der Teufel hat meinem Vater darum gebeten, dass er euch prüft. Ich werde es zulassen. Wie das sein kann, vielleicht gibt es eine Antwort, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine systematische Theologe, der das beantworten kann. Mir ist es noch nicht bewusst. Aber es wird zumindest hier einfach so platt dargestellt und auf jeden Fall ist das eine gute Frage. Ich gehe damit um, indem ich sage, es ist nicht der Absicht dieses Textes, diese Frage zu beantworten, also es bleibt dabei, mir es darzustellen. Aber wieso das ist, weiß ich letztendlich nicht.
Ja, das Böse ist da, aber es ist Gott untergeordnet. Und Gott ist unter Kontrolle. Das wird gerade bei Hiob deutlich, dass also der Satan, wie du ja schon sagst, Gott fragen muss, ob er jetzt Hiob versuchen darf. Gott hätte auch Nein sagen können. Er lässt es aber zu. Warum? Das bleibt die große Frage.
Und das meinte ich mit diesem schönen Luther-Zitat, Martin Luther, dass selbst der Teufel ist Gottes Teufel. Das heißt, selbst der Teufel gehört Gott. Und er lässt es zu, dass er gewisse Dinge kaputt macht. Und er hat seine Gründe dafür.
Ja. Er bezeichnet ihn als einen Kettenhund.
Kettenhund.
Der Teufel als Kettenhund Gottes.
Und diese Frage wird sogar in Hiob gestellt. Hiobs Frage ist, ich habe nichts Falsches getan. Wieso? Das ist nicht fair. Gottes Antwort ist, du kannst mir solche Fragen nicht stellen. Du bist ein Mensch, ich habe meine Wege, die bleiben dir verborgen. Und auch uns. Selbst wenn wir dienen. Ganzen Buch hier mit diesen Rahmengeschichte lesen können, es bleibt uns trotzdem verborgen. Also es gibt eine gewisse Grenze, die wir nicht überschreiten können. Aber die gute Nachricht ist, dass der böse Geist von Gott gesandt wurde. Das heißt, Gott kann ihm auch zurück bringen, wenn er will. Also der ist Gott unterordnet. Hat er eine Frage? Und du hast die Frage, genau. Salben. Wir haben gerade eben vom Königtum geredet, von dem Samuel, der von dem von Saul, der von dem Propheten Samuel gesalbt wurde. Dieses Ritus, Salben, das heißt Öl nehmen, auf einen Menschen gießen, versinnbildlicht die Geistesbegabung. Ein Empfang des Geistes, der diesen Menschen befähigt, um sein Amt auszuführen. Der Zusammenhang zwischen Salbung und also Ölsalbung und Geistesalbung ist am deutlichsten vielleicht mit David, der nach Samuel gesalbt wird. Und der Herr sprach zu Samuel auf, salbe ihn, das heißt David, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Vermutlich würden alle Könige von Israel gesalbt. Soweit ich weiß, wird da nicht wieder geredet von einer Geistessalbung. Aber selbst da muss man nicht unbedingt den Schluss ziehen, dass der Geist nicht tätig war. Noch ein Beispiel dafür ist Salomo zum Beispiel. Der König Salomo hat diese besondere Befähigung, weise zu sein, aus einem Geschenk, einer Gabe von Gott empfangen. Und oft in der Bibel wird diese Begabung mit Weisheit zusammengedacht mit der Heilige Geist. Das haben wir ganz am Anfang mit Bezalel gesehen. Der Geist hat ihn mit Weisheit erfüllt. Nur der Geist wird in dieser Geschichte in Königbücher nicht ausdrücklich erwähnt. Ja? Aber man könnte ihn mitdenken, auch wenn er nicht ausdrücklich erwähnt wird. Salbung aber in der Bibel, das Ritual ist nicht notwendig für die Geistessalbung. Es kann auch metaphorisch benutzt werden. Ein Beispiel dafür, und für die ersten Hörer dieses Textes war das sehr, sehr überraschend, kommt in Jesaja vor, Propheten Jesaja. Gott hat sein Volk Israel bestraft für ihre Sünde, sie aus dem Land vertrieben in ein fremdes Land, zu den Babylonern. Und dann erbarmt sich Gott über sein Volk im Exil und er schickt eine Löse, um sie zurückzuholen aus der Gefangenschaft. Und diese Löse ist ein heidnischer König namens Kyros. Ich habe es wieder gemacht. So. Ui, nee, falscher Text. Und dieser Kyros, das ist der König der Perser, der die Babyloner kaputt gemacht hat und den Israeliten gesagt hat, ihr dürft alle nach Hause gehen. Also der ist quasi der Erlöser. Und Gott hat ihn für diese Aufgabe befähigt. Und dafür wird diesen Begriff benutzt, gesalbt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Also stell dir vor, ein Israelit hört das. Kyros, Gesalbten. Das Wort gesalbt auf Hebräisch ist Messias. Auf Griechisch Christus. Also das heißt von Gott gesalbt für eine Aufgabe. Ein König, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Das heißt, dieser Kyros wird die ganze Gegend einnehmen und der neue Herr der Gegend sein und aus dann der neue Herr Israel befreien. Hier wird der Geist nicht genannt explizit, aber Salben ist dabei. Also man würde es sagen, man kann es mitdenken. Es gibt aber einen Text, wo Salbung von Gott und Heiliger Geist sehr eng zusammengedacht wird. Dieser Text sollten wir alle kennen, weil es ein Text sich auf einen zukünftigen König bezieht. Der Kyros konnte Israel nur aus der politischen Gefangenschaft retten, dass sie zurückkommen nach Israel. Aber dafür braucht Israel mehr. Es muss das überwinden, was dazu geführt hat, dass sie überhaupt ins Exil getrieben wurden, nämlich die Sündhaftigkeit des Herzens und die Ungerechtigkeit im Lande, so wie sie geherrscht hat. Und Gott verspricht, dass dieser Urstand der Rebellion und des gegen Gottseins überwunden wird. Und die Bibel hat viele Bilder dafür. Wenn man die Propheten durchliest, ist es sehr vielfältig. Und ein sehr bekannter kommt aus Jesaja Kapitel 9. Und diese Gestalt, es wird eine Gestalt geben, eine Person, der gesalbt ist und befähigt ist, um einen Zustand beim Volk hervorzurufen, das dann so ist, wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat. Das heißt, ein Volk, das im vollen Sinne des Wortes lebt. Lesen wir das? Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Esais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und jetzt die Begabungen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Und jetzt sehen wir, was die Folge ist. Ich habe es versucht zu betonen, Gott befähigt Menschen, um etwas zu tun. Und hier, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen, das heißt Urteil aussprechen und sie ihr Unheil ein Ende bringen. Und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Also dieser Mensch, dieser König, war, das ist ein König, ein Nachkommen Davids, das steht im ersten Vers, das ist ein Reich aus dem Stand Isais. Isai ist der Vater von David. Wird von Gott so befähigt, dass er das Volk so führen kann. Ein Volk, das durch hier soziale Gerechtigkeit geprägt ist. Und soziale Gerechtigkeit ist etwas, was Gott sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Es macht viel aus im Alten Testament. Ein Zustand, das unter dem Volk, das so ist, wie es ursprünglich sein sollte. Und das ist interessant, weil in dem nächsten Abschnitt, hier abgehoben, kommt eine weitere Dimension zu seiner Königsherrschaft hinzu, was so langsam eine Brücke schlägt zum Ausgangspunkt des Vortrags, Schöpfung. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Das gehört bestimmt eigentlich zum vorherigen Abschnitt. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand ausstecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun. Also nicht nur der König ist perfekt, sondern das Volk auch scheinbar. Noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Es gibt scheinbar einen inneren Zusammenhang zwischen die Erkenntnis des Herrn, Gott zu kennen, wer er ist, des Lebenswandel, wie man lebt, nicht nur als Einzelne, sondern als Volk, gerecht und heilig, und die Zustand der Schöpfung. Das macht vielleicht Sinn, also es erschließt es uns vor allem als moderne Menschen nicht sofort vielleicht, aber wenn man an der Geschichte ganz am Anfang, Genesis 2, 3 liest, die Menschen lebten im Paradies, wo das schon da ein Zustand war. Sie sind vertrieben worden wegen der Sünde. Wenn die Sünde aufgehoben ist letztendlich, dann kehrt eine neue Schöpfung wieder rein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Boah, ich bin genau richtig mit der Zeit. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Neuschöpfung und der Geist. Dieser Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und Neuschöpfung und der Geist ist zum Beispiel auch in Jesaja 32 klar. Denn die Paläste werden, erstmals beschreibt er das Gericht und dann das Heil. Die Paläste werden verlassen sein und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein. Es erinnert mich an Genesis Kapitel 1, Vers 2. Die Erde war wüst und leer. Dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide, solange bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. So, jetzt, wie in Genesis 1, 2, der Geist schwebt über dem Wasser. Jetzt kommt er von der Höhe, und was ist die Folge? Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht, also Schöpfung, ist das Erste. Aber jetzt kommt die sittliche Dimension. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Noch zwei Texte, dann Schluss. Damit das passiert, wie gesagt, der Mensch muss auch anders sein, ein neues Herz bekommen, weil Sünde ist der Grund, warum es verfallen ist. Und dafür sorgt auch der Heilige Geist. Wie gesagt, er macht alles. Hesekiel. Denn ich will, okay, jetzt redet Hesekiel mit dem Volk Israel im Exil wegen ihrer Sünde und ihnen wird ein Neuanfang verhießen. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinem Geboten wandeln. Das ist die Werk des Geistes. Und meine Rechte halten und danach tun. Also handeln ist sehr wichtig für Gott. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und der letzte Text. Das ist nur ein Beispiel, wie das Wort Geist, Ruach, in einem Kapitel drei verschiedene Übersetzungen haben kann. Aber wir haben keine Zeit dafür. Odem, Geist des Gottes und Wind. Und Joel in der Endzeit. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und damit kommen wir zu Ende. Zusammenfassend könnte man sagen, was ist der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Texten? Ich würde sagen, der Geist ist im Alten Testament, der Geist Gottes ist die Kraft Gottes, um Leben zu schaffen, Leben zu erhalten und zum richtigen, vollen Leben zu befähigen. Und das ist etwas, was er vor allem mit seinem Volk macht.